Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich bin eigentlich hingegangen, um das Vorprogramm zu sehen, in das Konzert. Das war ein Lynyrd Skynyrd.
Ach echt?
Im Vorprogramm mit der Originalbesetzung. Also mein Herr. Und dann bin ich hingegangen und dann war ich schwer beeindruckt, weil diese Band großartig live spielte, Queen. Also wirklich fantastisch.
Unverkennbar, das ist Musik von Queen und diese Band ist heute das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Hallo Peter.
Hallo Oke.
Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Ja, Queen, eine heißgeliebte Band von vielen Fans, die uns auch geschrieben haben zum Beispiel. Vielen Dank dafür. Ich hatte dazu aufgerufen, auf ganz verschiedenen Kanälen hat uns das erreicht, unter anderem über unsere E-Mail-Adresse urbanpop@ndr.de. Viele haben das gemacht. Matthias aus Hannover zum Beispiel hat gesagt, Queen, die großartigste Band der Welt, lebensbegleitend. Und Juliana aus Hamburg hat das auch gesagt. Sie hätte ganz viele entscheidende Momente mit Queen verlebt. Ihre Eltern waren auch schon Fans und das wurde immer gespielt im Auto, wenn man irgendwo unterwegs war. Andere haben geschrieben und haben die Vielseitigkeit von Queen gelobt, die Originalität, die Bandbreite, die Hits. Und andere haben geschrieben, nee, Queen, die waren immer so ein bisschen peinlich, die waren irgendwie schwülstig, pathetisch, pompös irgendwie. Ich weiß, du bist kein riesengroßer Queen-Fan. Wären das auch so Kritikpunkte, die du sagen würdest?
Das sind keine Kritikpunkte. Das ist, stimmt alles, was du da genannt hast. Aber das ist auch ihre Qualität. Nur, man muss es ja nicht mögen.
Geschmack,
ist echt Geschmackssache. Mhm. Und ich könnte noch mehr Gründe finden, warum es nicht die Band meines Herzens ist. Mir fehlt einfach ein wenig Seele. Es ist Kunst. Es ist auch gesungen wie ein klassisches Lied oder wie eine Opernarie. Das heißt, vom Opernsänger erwarte ich ja auch nicht, dass der nun seine Seele auskippt da, sondern es ist eben nicht Blues, Soul oder Rock orientierte Musik, wo man denkt, ach, der Sänger, der kotzt sich jetzt mal richtig aus. Nein, er ist ein wunderbarer Performer.
Freddy.
Und ein fantastischer Komponist, ein großartiger Pianist und kann und auch Harmonien und Songs schreiben, die beeindruckend sind und die anderen Mitglieder umso mehr auch. Insofern ist es eine hochmusikalische Band, aber es ist eine Band, die eben Kunst macht und Kunst kommt nicht immer aus der Seele. Manchmal ja, aber manchmal ist es einfach nur gemacht.
Ich habe hier eine These geschrieben vor dieser Aufzeichnung, also vor diesem Podcast, die offenbar völliger Unsinn ist. Und so habe ich gedacht, Queen, ich glaube, das ist eine Teenie-Band, also eine Teenager-Band, die eben auch so viel mit Gags und so plakativ und so manchmal ja comichaft ist in ihren Anspielungen. Das erreicht einen besonders gut, wenn man, sagen wir mal, 13, 14 oder 15 ist und dann findet man sowas toll und ist auch vielleicht entflammt dafür. Aber wenn man, sagen wir mal, Musikliebhaber ist und vielleicht Anfang, Mitte 20 ist, dann erreicht das einen nicht mehr. Das ist auch ein Markese.
Aber okay, vielleicht war das so, als du 13, 14 warst und du hast es so empfunden, aber es war nie eine Teenie-Band. Für mich eine Teenie-Band ist immer Sweet oder Bay City Rollers oder so ein Zeug.
Okay,
oder eine
klar.
Zeit lang vielleicht T-Rex, aber auch nicht richtig. Aber nee, Queen war schon eher eine Band, die wirklich alles zusammenpackte in einem Hard Rock aus der Schule von Led Zeppelin, aber eben nicht Blues-orientierter Hard Rock, sondern mehr der Kunst- und Prog-Rock, den ja britische Bands auch getrieben haben. Es war viel The Who drin, aber eben auch viele Ideen und Tricks der Beatles oder Beach Boys, hat die Harmoniegesänge, wie Kompositionen aufgebaut sind. Also extrem breit gefächerte Musik, aber eben aus vielen Stilen, aus 50 Jahren Popmusik. Bei Queen findest du auch Einflüsse aus den 20er Jahren oder British Music Hall. Da sind kleine Liedchen auf einmal von Freddie neu komponiert, die könnten aus den 20er sein. Also ein sehr vielseitiger, höchst musikalischer Sänger und Komponist. Komponist und die anderen sind auch große Komponisten und haben diese Mischung zusammengestrickt und zusammengekocht, die man eben nicht so gut klassifizieren kann. Aber das ist ja auch das Gute, deswegen waren sie ja auch so erfolgreich, weil sie echt anders waren. Sie waren gegen die Zeit.
Originell, ja.
Ja, und was auch auffällt, es war immer, immer bombastisch. Es war immer pathetisch, wie du sagtest, und immer mit Kostümen versehen. Sie haben von Anfang an, haben sie Bühnenklamotten getragen, natürlich Freddy auch im Privatleben. Anfangs sicher von David Bowie und Ziggy Stardust beeinflusst, aber dann wirklich zu einer Schule gemacht, wo andere Bands sich nur einfach in ihren Jeans hingestellt haben. Oder also die haben sich doch nicht irgendwas nähen lassen. Oder Freddy ist in eine berühmte Boutique in England, in einem Kaufhaus gegangen, Bibas, legendäres Kaufhaus in der Kensington High Street, und hat sich da die Frauenklamotten geholt und wurde da inspiriert. Also das hatten andere Bands nicht. Die waren eher die geraden Rocker und so, ne? Und das war ihnen wohl zu schwul vielleicht. Vielleicht auch damals schon, obwohl das nicht genannt wurde. Das war eben dieses weibliche, dieses theaterhafte. Es war Glamour. Das war eine Glamour-Band und das gab es ja, zwar Glamrock gab es, aber das war mir nicht ernstzunehmender Teenie-Kram. Aber diese Musik von Queen und die Darstellung, die Theaterdarstellung auf der Bühne auch, das war schon was Eigenes und deswegen auch dieser große Erfolg.
Also es haben uns auch Leute geschrieben beispielsweise, die gesagt haben, ja, ich habe die immer bewundert. Janine zum Beispiel aus Hamburg hat gesagt, ich habe die immer bewundert, aber seit da Freddie nicht mehr da ist, interessieren die mich eigentlich nicht mehr. Wie wichtig, also ich glaube sehr wichtig ist Freddie Mercury gewesen, weil er eigentlich nicht zu ersetzen ist.
Ja, oder? Das ist natürlich klar, dass eine Figur wie Freddie Mercury dann nicht zu ersetzen ist. Stimmlich sowieso einzigartige Stimme. Ich meine, der konnte wirklich 4 Oktaven singen von F2, wenn jetzt musikalische Fachleute hier dabei sind. F2 bis F6, und das ist schon unfassbar hoch. Seine Hauptstärken immer noch waren bei F5, und das sind auch sehr, sehr hoch, hoher Tenor, und das konnte er alles ab in seiner Stimme. Er hatte 4 Zähne mehr. Man sah ja auch diesen Oberbiss, den er hatte, 4 Zähne mehr. Und er meinte immer, er könne deswegen so gut singen, mehr Resonanzraum im Mund. Aber man weiß das nicht. Jedenfalls der Sänger extrem wichtig, auch als Bühnenfigur, großartiger Performer, als Komponist eben auch. Aber sagen wir mal, von den 17, 20, 18, 19 größten Hits hat er vielleicht so 10 geschrieben. Die anderen stammen von den anderen Mitgliedern und die haben nie zusammen komponiert. Die haben immer einzeln komponiert. Also selbst der Schlagzeuger hat Riesenhits geschrieben, Brian May als Gitarrist, und wichtiger Teil der Band hat auch eine große Rolle gespielt, vor allen Dingen durch den Ton seiner Gitarre, denn das ist auch typisch Queen. Es ist Freddie Mercury's Stimme, die Harmoniegesänge der gesamten Band, die ja manchmal technisch aufwendig in vielfacher Mehrspurarbeit zusammengespielt waren. Und die sägenden, schön singenden Gitarrentöne, der ja immer die Stimme übernommen hat. Dann singt Freddie und dann kommt diese Gitarre rein und spielt eine eigene Melodie oder eine entgegengesetzte kontrapunktische Melodie. Das ist typisch Queen, manchmal auch doppelstimmig aufgenommen.
Ja, nimmt das so auf.
Genau, dann, nein, ja. Großartig. Und das ist und bringt dann ein Stück, das eher als Ballade gestartet war, in eine ganz andere Welt. Manchmal auch durch harte Hardrock-Einschläge, viele Brüche bei Queen, die so von einem Stück in das nächste gehen. Also in einem Song hast du vielleicht 3 oder 4 Teile. Das ist typisch Queen auch. Das ist nicht so Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Bei Freddie Mercurys Komposition war das eher auch eine Entwicklung. Das war mehr eine klassische Komposition, so mit Thema, Coda und so weiter, solchen Elementen. Jedenfalls ohne Freddie ging's nicht, aber ohne die anderen ehrlich gesagt auch nicht. Roger Taylor, toller Schlagzeuger. Der Bassist, ein ganz stiller Typ, John Deacon. Another One Bites the Dust stammt von dem.
Mit dieser tollen Bassfigur, ja.
Ja, unglaublich. Mhm. Und Brian May hat auch große, große Hits geschrieben. Also ohne die anderen wäre es echt auch nicht gegangen. Aber ohne Freddie geht's natürlich nicht.
Einen frühen Song von ihnen haben wir dabei, um mal zu hören, wie die am Anfang geklungen haben. Der Song heißt Liar.
Father, I have sinned. Try and
Das ist Musik von Queen vom ersten Album, glaube ich. Der Song heißt Liar und man hört sofort diese Power, oder?
Ja, aber es ist sehr, sehr auffällig hier. Am Anfang klingt es ein bisschen wie The Who, wie Pete Townsend an der Gitarre. Dann aber auch ein bisschen wie Yes, durch diese zarten Harmonien zu einer, sagen wir mal, gezupften Gitarre. Und dann auf einmal dieser Queen-Chor. Das ist schon ein typisches Zeichen, der später bei fast jedem Stück also echt charakteristisch wurde. Und insofern zeigt das schon die Entwicklung. Ja. Alles schon da. Also das war 1973, aber die Band war schon 70 zusammengekommen. Und zwar ist das schon eine ganz lustige Geschichte, weil Freddie, um nochmal auf ihn zurückzukommen, als Hauptakteur, ist ja zwar Brite, aber nicht in Großbritannien geboren. Er wurde in Sansibar geboren. Das war ein britisches Protektorat, gehörte also zum britischen Hoheitsgebiet. Seine Familie stammt eigentlich aus Indien, sind Parsen. Das ist eine Volksgruppe, die aus dem Iran kommt, aus Persien, nach Indien ausgewandert ist. Und als Indien dann selbstständig wurde, wurde der Vater von Freddy, der in der britischen Kolonialverwaltung arbeitete, versetzt nach Sansibar, weil das eben noch britisches Hoheitsgebiet war. Und da ist Freddy geboren, in den ersten Jahren aufgewachsen, wurde dann aber nach Indien geschickt in ein College, in eine Privatschule.
Also ein Internat quasi.
Ein Internat und hat dort also auch schon angefangen, Musik zu machen, war ein begnadeter Pianist, sehr, sehr guter Pianist und hat schon auf der Schule als 10-, 12-Jähriger eine Band gehabt, The Hectics. Die ausgerechnet. Und die haben so 50er Jahre Rock'n'Roll gespielt, nachgespielt. Aber jedenfalls ging die Familie dann, als es Unruhen in Sansibar gab, nach Großbritannien, siedelten sich dort an. Und da ist Freddy dann also wirklich dann erwachsen geworden, hatte die Schule beendet und ist auf das Art College gegangen. Ealing Art College, ein Ort, wo viele Musiker erzogen wurden.
Hatten wir schon mal, als wir über Eric Clapton gesprochen haben.
Ja, der war nicht in Ealing, er war woanders. Ja. Aber Pete Townsend von The Who war auf dem Ealing Art College, Ronnie Wood von den Rolling Stones war da auch und auch eben Freddie Mercury. Und er jobbte aber nebenbei, weil die Familie hatte auch nicht so viel Geld, in Heathrow als Gepäckpacker. Also er hat da Koffer verladen und hatte mit Roger, der später dann sein Schlagzeuger wurde, Roger Taylor zusammen, die waren Kumpels, hatte er einen kleinen Laden im Kensington Market. Kensington Market ist in der Kensington High Street so also eine Art Market, wo man verschiedene Stände mit Klamotten hat und so weiter. Gibt's glaube ich immer noch und war in den 70er Jahren schwer angesagt. Die hatten so einen Laden für Edwardian, also aus der Epoche des Edward hatten sie Klamotten, die sie da verkauften und das passt ja auch irgendwie zu Freddy, der ja nun auch immer ziemlich rüschig unterwegs war. Und da kannten sich also Roger Taylor und er. Und dann hatte Taylor mit Brian May eine Band, The Smile, die also so ein Clubs spielte und in West London und so einen kleinen Namen hatte. Und der Sänger ging weg von denen und dann suchten sie einen neuen Sänger und dann war Freddy da und sagte, nimm mich doch. Und er trat wohl damals schon auf wie ein Rockstar, als wäre es immer gewesen. Selbstbewusst, so dabei war er eigentlich überhaupt nicht so selbstbewusst, sondern sehr, sehr schüchtern.
Und eigentlich heißt er Farouk Bulsara.
Genau, das
und
soll ich
glaube,
sagen.
Er wurde immer schon Freddie genannt, aber er war damals noch nicht Freddie Mercury.
Nein, er hieß Farouk Bulsara, wurde dann aber Fred Bulsara genannt in England und hat dann erst mit Beginn der Band, hat er seinen Namen geändert. Und zwar erst wurde der Name der Band geändert. Smile war ihm zu nett oder Freddie zu nett und er sagte, können wir nennen das Queen. Die anderen waren nicht unbedingt dafür und war ihnen auch so ein bisschen zu bombastisch, zu schwülstig und eben hatte auch die homosexuellen Assoziationen, weil im englischen umgangssprachlich ist Queen schon ein Begriff für Schwuler und gut, das wurde aber durchgesetzt und Freddy schrieb einen Song auf dem ersten Album The Fairy King, da singt er von Mother Mercury und dann sagt er eines Tages, ich heißt jetzt Mercury. Meine Mutter ist also die Mutter und ich bin der Sohn, ich bin Mercury, Freddie Mercury. So war's und das wurde akzeptiert. Er hat sogar den Pass ändern lassen und das war nun sein Name, nicht zum Wohlgefallen seiner Eltern oder seines Vaters. Jedenfalls war das nun die Band, die aber nun auch aufnehmen musste, weil Freddie war sehr ehrgeizig und sagte, komm, wir können nicht nur immer in kleinen Club spielen, wir müssen eine Platte machen, wir müssen hier rauskommen. Und da gab es dann einen Kontakt zu den Trident Studios. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Plattenstudio, die aber auch eine Management-Abteilung hatten. Und die nahmen nun die Gruppe unter Vertrag. Aber das war so eine Art Vertrag, ihr dürft hier im Studio aufnehmen, wenn Platz ist. Also wenn kein anderer drin ist, dann dürft ihr aufnehmen. Und seid aber bei uns, werdet dann einfach verrechnet. Ihr seid bei uns im Management. Und das war so eine Art wirklicher harter Knebelvertrag. Die Band hat es aber gemacht und hat das erste Album so aufgenommen, dass sie zwischendurch immer mal wieder im Studio waren. Das zweite Album, da durften sie dann mal 3 Wochen im Studio bleiben, aber waren immer noch bei Trident unter Vertrag. Und das wirkte sich dann schon aus. Und selbst in einer Zeit, das dritte Album haben sie da auch noch aufgenommen, wo sie schon einen großen Hit hatten mit Killer Queen. Das ist ja praktisch ihr erster großer Hit, der auf Platz 2 sogar der englischen Charts kam, waren sie immer noch bei Trident und waren schwer im Minus. 200.000 Pfund im Minus, weil so wurde das wohl mit Studiozeit verrechnet und die, alle Einnahmen gingen dann an das Management und die Band bekam nur also irgendwie 1.000 Pfund oder so, mussten davon leben im Monat und damit kann man also mit 4 Personen nicht gut leben.
Nicht so richtig gut, ne.
Und dann kam aber eine Figur, die hat sie dann praktisch gerettet, Elton Johns Manager, John Reed, der irgendwie Kontakt bekam zur Band. Und jedenfalls managte er dann Queen, aber er sorgte davon, macht ihr gute Platten und ich sorge dafür, dass ihr aus dem Vertrag rauskommt. Und er hat sie rausbekommen bei Trident und direkt bei EMI ihnen einen Vertrag verschafft, der wirklich ihnen mehr Freiheit, finanzielle Freiheit gab. Insofern war das schon wichtig.
Die Freiheit, die haben sie ja dann auch wirklich genutzt in den Produktionen und in der Musik, die sie gemacht haben. Aber ich wollte vorher nochmal auf Killer Queen eingehen. Mhm. Das ist ja dann schon von Sheer Heart Attack, also von dem Album, das 1974 rausgekommen ist. Bei Killer Queen, ich muss zugeben, ich habe nicht ganz auf dem Zettel gehabt, von wann dieser Song ist, weil er hätte auch, vielleicht sagst du jetzt gleich was anderes, aber hätte auch 5 Jahre später rauskommen, weil der ist total, ein total starker Song und er ist total, das heißt ja auch Killer Queen, aber es ist ein total starkes, wie so eine Signatur wirkt dieser Song, finde ich.
Also er hat alles eigentlich und ehrlich gesagt, du hast recht, mir war auch nicht klar, dass der von 74 schon ist. Ich dachte auch, das war ein späterer Hit, aber nein, das ist wirklich ein klasse Song. Und ein großer Erfolg. Da ist er. She keeps him away, Chandler, in a pretty cabinet. Anthony cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam.
Killer Queen von Queen, natürlich, von dem Jahr 1974. Und Michael aus Hannover hat uns zum Beispiel geschrieben und hat gesagt, das war eines der ersten Lieder, wo er auf Queen aufmerksam wurde damals. Wie war das bei dir? Wann bist du auf die aufmerksam geworden?
Ich glaube auch zu dieser Zeit, nein, schon vorher. Ich hatte die ersten beiden Alben auch und die waren ja eher so Art Rock, Prog Rock mäßig. Dieses ist ja eindeutig ein Popsong, der wunderbar arrangiert ist. Man merkt auch diese kleinen Gitarrenfills und diese Stimmen, Harmoniestimmen, die reinkommen, das war extrem toll arrangiert. Also höchste Qualität, also eigentlich Beatles-Qualität, die diese Band eben auch in diesem Studio, eigentlich auch mit sehr viel Zeit, sie nahmen sich immer sehr viel Zeit im Studio, realisierten mit vielen Overdubs, also mit Mehrspuraufnahmen und Sachen, die zusammengemischt wurden. Große, große Klasse und dann auch mit verschiedenen musikalischen Teilen. Ein bisschen poppig, Harmonien, aber dann auch eine harte Gitarre. Und ich war also davor schon aufmerksam geworden und als dieses Album rauskam, da waren dann auch Queen auf Tournee und spielten in Europa und spielten hier in Hamburg in der Musikhalle. Und das war im Dezember 74. Dieses Album ist aus dem August, September 74, Killer Queen. Also
Sheer Heart Attack, ne?
Ja. Genau, als Sheer Heart Attack. Als ich sie sah, da waren sie dann gerade richtig erfolgreich geworden in England. Ich bin eigentlich hingegangen, um das Vorprogramm zu sehen, in das Konzert. Das waren Lynyrd Skynyrd.
Ach echt?
Im Vorprogramm mit der Originalbesetzung. Also meine Herren. Und dann bin ich hingegangen und dann war ich schwer beeindruckt, weil diese Band großartig live spielte, Queen. Also wirklich fantastisch, aber eben noch nicht in der Art und Weise, wie wir sie alle aus den späteren 70er, 80er Jahren kennen, weil das waren mehr die Stücke der ersten beiden Alben und ein paar von diesem dritten Album. Aber das waren noch nicht diese großen, großen We Will Rock You klassischen We Are the Champions Knaller, die auf der Bühne gespielt wurden, aber musikalisch extrem. Vier Leute auf der Bühne, ausgefeilt, tolle Harmonien. Also ich war beeindruckt. Es war nicht meine Musik, wo ich jetzt mich hinlege und vor Vergnügen quietsche. Aber musikalisch großartig, wirklich schwer anzuerkennen. Und das war meine erste Begegnung mit Queen. Und den Hit kannte man dann natürlich. Und da ist wirklich alles drin. Aber es ist schon erstaunlich, dass eine Band, die so einen Erfolg hat, die auch zum Beispiel in Top of the Pops der großen Hit-Fernsehshow in England auftraten, dass die immer noch Schulden hatte und dass die dann praktisch rausverhandelt werden mussten aus diesem Vertrag. Aber das war eher der Start zur großen Karriere, denn John Reed verschaffte ihnen auch eine USA-Tournee, wo sie dann Headliner wurden, auch in Europa. Und in den USA waren sie zwar noch im Vorprogramm, aber sie spielten überall. Der Song war auch in den USA ein Hit. Also das war praktisch
das der, Start, los, ja.
der
ja, ja.
Start der großen Karriere. Irre waren ja auch die Bühnenkostüme. Also das hat man ja auch nicht immer gesehen. Wir hatten ja vorher das schon mal kurz erwähnt. Aber er hatte dieses, wie nennt man das, Leotard? Das, wo so ein Anzug, so mit Strumpfhosen und Anzug.
Ja, so ein Einteiler quasi.
Einteiler, ne? wo die Brust aber frei war und solche Dinge. Hat man ja auch nicht so immer. Und David Bowie sagte nur ganz so viel, sagend, ja, ich mag ja immer Jungs in Strumpfhosen. und sagte aber auch, das ist kaum ein Performer gegeben hätte, der eine bessere, theatralischere Bühnenpersönlichkeit und Bühnenausstrahlung gehabt hätte als Freddy. Er sagte, der war wieder over the edge. Der hat es wirklich weitergetrieben, alles, was wir gemacht haben. Also er sei wirklich auch in Bowies Augen einer der allergrößten gewesen.
Also das Verrückte, finde ich, ist ja dann, also David Bowie ja selbst eine wirklich charismatische Bühnenfigur und auch ein großer, sagen wir mal, Ausprobierer, was Kostüme und was Persönlichkeiten auf der Bühne angeht. Es gibt ja nun dieses wunderbare Duett zwischen den beiden, also zwischen Queen und David Bowie, Under Pressure, und David Bowie wirkt wie der Normale daneben. Das ist schon irgendwie verrückt, finde ich so.
Und ganz lustig ist gerade, wo wir davon sprechen, das ist ein Stück, das 81 aufgenommen worden ist und dann 82 auf einem furchtbar schlechten Album Hot Space veröffentlicht wurde. Aber dieses Duett ist einfach genial. Und das ist aber ein Stück, das sie zusammen komponiert haben, und im Studio muss es irgendwie prickelnd gewesen sein, weil Brian May hat später berichtet, das sei der Kampf der Titanen gewesen. Die hätten wie die Böcke gegeneinander, Kopf gegen Kopf. Es hätte immer so Freddy gegen David. Die waren sich nicht so richtig grün. Es ging immer darum, wer hat hier den besseren Auftritt. Es ging auch zum Beispiel darum, wer kommt zuerst ins Studio und wer kommt als Letzter.
Ach so, echt? Aber wer hat den richtigen Auftritt?
Ja, oder? Genau. Also wer kommt als Letzter? Und so, weißt du, es ging um solche Kleinigkeiten. Und die haben wohl richtig gefightet, um wer welche Rolle spielt. Und wer praktisch, wie du gesagt hast, Freddy ist dann noch on top. Und das muss also auch schon ein richtiger Kampf gewesen sein zwischen diesen beiden. Und großartig, dass das immer noch so ist. Trotzdem hat Bowie hohe Anerkennung und Liebe für diesen Sänger gehabt.
Terror of knowing what
Ja, er kann es nicht lassen, dazwischendurch immer noch mal zu singen. Das ist irgendwie sehr schön, finde ich.
Er kann es einfach. Und das sind so Dinge, die David, glaube ich, nicht so konnte. Und er ist ein großartiger Musiker, ein intuitiver Musiker ist Freddie auch noch gewesen. Obwohl er immer sehr, sehr klar und geplant komponiert hat. Aber diese kleinen Improvisationen dazwischen kann er ganz großartig.
Es gibt eine wunderbare Fassung. Es gibt dieses Tribute-Konzert für Freddie Mercury, da übernimmt Annie Lennox diese zweite Rolle. Ja. Guck's dir mal an, das ist, lohnt sich. Natürlich ist sie Annie Lennox und nicht Freddie Mercury, das ist klar, aber sie trägt auch eine große Robe und auch dann die wirkt David Bowie fast ein bisschen blass, aber es lohnt sich, das anzuschauen. Also es ist eine sehr schöne Hommage an dieses Ding. Ich wollte natürlich aber eigentlich gar nicht vorgreifen, weil wir Mitte der 70er Jahre natürlich diesen unglaublichen Song Bohemian Rhapsody vor uns haben und das Album A Night at the Opera. Und bevor wir das machen, wollte ich einmal sagen, ich finde, eine unfassbare Geschichte ist ja die Geschichte von Brian May und seiner Gitarre. Er hat ja auch mal diese Gitarre selbst gebaut.
Ja, schon als Kind hat er mit seinem Vater zusammen sich eine Gitarre gebaut und ein außergewöhnliches Instrument, das wohl einen gewissen Hohlraum aufwies, der einen bestimmten Klang erzeugte. Und das ist ein richtig gutes Teil gewesen, das er immer noch spielt.
Die Red Special heißt es.
Red Special, der hat sie dann nachbauen lassen. Und so, er hat diverse Modelle zu Hause und er spielt sie immer noch. Und das ist ja auch außergewöhnlich. Du hast als Zehnjähriger oder so eine Gitarre gebaut mit deinem Vater. Der Vater war Flugzeugbauingenieur. Also er war vom Fach, er war technisch versiert. Und dann müssen wir noch auf Brian noch mal kurz eingehen. Er hat einen wunderbaren Gitarrenton, der wirklich einzigartig entwickelt. Der singt praktisch, ne? Und hat tolle Techniken drauf. Er Fingerpicking, so ein bisschen Knopflerartig, aber auch eben sägende hohe Töne und eine große Technik bis zu ganz hohen Noten, wo also andere Leute gar nicht spielen können, da bringt er noch einen wunderbar Vibrato-Ton heraus, was andere Gitarristen nicht schaffen. Und ein Geheimnis ist, er benutzt kein Plektrum, er benutzt ein Sixpence, eine Münze. Er hat die ganze Tasche voll immer von Sixpence, alten Sixpence-Münzen, die abgeschafft sind in England. Und die hat er, mit denen spielt er. Und das gibt ihm irgendwie einen besonderen Ton.
Ist dann das hat einen härteren Klang, oder was ist
das? Genau, irgendwas hat das Ding. Denn so ein Plektrum biegt sich und das Ding, denn eine Münze biegt sich nicht. Geheimnis ist auch, dass er ein sehr, sehr kluger Mann ist. Er hat Mathematik und Physik studiert. Und hat dann zum Unwillen seines Vaters das Studium aufgegeben, hat dann aber hat noch seine Magisterarbeit gemacht mit großem Lob und großer Auszeichnung und hat seine Doktorarbeit begonnen in Astrophysik und hat dann das Studium abgebrochen oder unterbrochen für die Musikkarriere und ist aber immer interessiert geblieben und hat dann, man glaubt es kaum, 35 Jahre später, 2000 und so viel, 6 oder 7, hat er den Doktor nachgemacht. Er hat seine Arbeit zu Ende geschrieben, auf den neuesten Stand gebracht, viel gearbeitet im Observatorium auf Teneriffa, da ist er das größte europäische Observatorium und da hat er gearbeitet und hat eine ganz, ganz wegweisende Arbeit geschrieben.
In Astrophysik.
In Astrophysik und gehört zur britischen Astrophysiker-Gesellschaft, ist ein hoch angesehener Wissenschaftler in dem Bereich. Außerdem interessiert er sich ganz stark für Stereofotografie, die es schon zu viktorianischen Zeiten gab, hat auch Bücher veröffentlicht und eine Ausstellung und ist da auch ein Experte, hat selbst viele Bilder mit diesen Kameras gemacht, die schon Raumaufnahmen gemacht haben vor 150 Jahren. Man glaubt es alles nicht, aber es ist so. Und solche Dinge haben ihn interessiert und das merkt man eben auch. Er war ein Warrior, also jemand, der sich immer gekümmert hat. In allen Dingen hat er in seinen Songs oft auch die Probleme der Welt auch mal angesprochen, was bei Freddie und den anderen nicht so vorkam. Bei Freddie waren es oft so mystische Inhalte, Assoziationen aus allen Kulturen der Welt, wo man gar nicht genau wusste, was meint er jetzt eigentlich? Es waren so Märchenwelten, die er oft beschrieb oder eben Liebe und Sex. Aber bei Brian war es auch oft eben die Dinge der Welt, die gesellschaftlichen, sozialen Probleme. Brian May ist immer einer gewesen, der auch sich für Tierschutz, für andere Dinge einsetzt, vor dem Parlament spricht, der also absolut aktiv und engagiert ist. Und ehrlich, Hochachtung vor diesem
Mann. Ein hochangesehener Mann offenbar.
Ja, auch, ne? Ist er. Und der eben auch die Band in dieser Art und Weise auch zusammengehalten hat. Der zwar auch seine Exzesse mitgemacht hat, aber dann später mal gesagt hat, ja, selbstkritisch in München zum Beispiel in der Zeit haben wir uns dem Gott des Exzesses ergeben, aber es hat uns sehr geschadet. München hatte damals so einen Ruf, den es heute, glaube ich, nicht mehr hat, als wirklich das Sündenpfuhl Europas. Also da muss wohl der Teufel los gewesen sein. Da sagt er, in München kann man eben auch Dinge erleben oder die man sonst vielleicht nicht erleben sollte und es sei sehr gefährlich gewesen. Mein Gott. Okay. Also in dem Film Bohemian Rhapsody erfährt man davon nichts, aber das ist auch Queen-Geschichte. Okay. Jedenfalls zurück zu den 70ern, da gab es das Album, das vierte Album, A Night at the Opera. Und das war das erste Album für EMI. Und erstens war es diese Assoziation von Freddie mit Oper. Also sein ganzer Auftritt ist ja ein Opernauftritt. Und insofern war es nicht so weit weg, das Album ein Abend in der Oper zu nennen. Und dann kam er auf die Idee, dieses geniale Stück zu schreiben und zu komponieren, Bohemian Rhapsody, aus drei verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Inhaltlich geht es da um den Barbier von Sevilla, um Scaramucci, an einem Clown, um Galileo. Man weiß nicht, was er eigentlich meint, aber Brian May meinte später, vielleicht sind es auch Andeutungen über seine noch nicht geklärte Sexualität, denn ihm muss schon klar gewesen sein, dass er eigentlich bisexuell oder homosexuell ist, aber er hat es nicht so richtig nach draußen rausgegeben. Er war auch mit einer Frau zusammen, mit Mary Austin, seiner langjährigen Freundin, die bis zu seinem Tod praktisch seine Frau war, aber zusammengelebt haben sie etwa 6, 7 Jahre und haben sich dann getrennt, als Freddys Homosexualität offen wurde. Aber dieses Werk Bohemian Rhapsody ist so einzigartig und vor allen Dingen auch die Länge. Es ist 6 Minuten lang und der Mann von der EMI, das ist im Film gut dargestellt, war wirklich überhaupt nicht begeistert und war strikt dagegen, dass das eine Single wird. Und auch die anderen Bandmitglieder waren sehr skeptisch. Und es sollte auch keine Single werden. Es ist dann so über die Hintertür zu einem Hit geworden, weil der DJ Kenny Everett, der später ein Freund von Freddie wurde, der hat den Titel so toll gefunden und hat ihn dann einfach an einem Wochenende 16 Mal gespielt, immer so zwischendurch, auch gegen den Willen seines Senders. Und dann immer gesagt, ja, die EMI will das nicht veröffentlichen und die Leute haben Sturm geläutet, haben gesagt, der Titel ist großartig, warum gibt's den nicht? Warum können wir den nicht kaufen? Und dann hat die EMI ihn dann doch rausgebracht und er wurde so ein Riesenhit. 9 Wochen Nummer 1 im UK, überall in der Welt ein Riesenhit und ist ein einzigartiges Werk. Man muss, glaube ich, vorher nochmal sagen, es beginnt relativ einfach, aber auch mit dieser Geschichte Mother, I Killed a Man, also eines verurteilten Mörders, der jetzt sterben soll. Aber egal, was es bedeutet, musikalisch ist in der Mitte dann ein opernhafter Teil mit vielen Harmoniegesängen, den sie so aufgenommen haben. Sie haben 180 Mal verschiedene Harmoniestimmen übereinander gelegt, sodass das Band, es wurde ja auf breitem Band aufgenommen, schon dünn wurde von den vielen immer wieder zurückspulen, aufnehmen und zusammenschneiden. Und das haben sie dann so dazwischen gesetzt, diesen Teil. Und dahinter kommt dann ein Hardrock-Teil. Das ist also einzigartig. Und man kann natürlich nicht nur einen kleinen Ausschnitt von dem Song sehen. Man muss eigentlich dieses ganze,
Lied
sehen. Also zu Hause, der gute Tipp, macht euch die Freude und hört euch das ganze Werk an. Da gibt es nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber hören wir erstmal rein.
Wir hören erstmal einen kleinen Ausschnitt zumindest. Haben wir am Anfang ja schon mal aus Bohemian Rhapsody. 1975 von Queen, natürlich von Queen.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Man kommt diesem Lied irgendwie nicht bei mit so einem kleinen Ausschnitt.
Nein, das ist da kommen nämlich noch die anderen Teile und ja, die sind auch wirklich dringend notwendig für dieses Stück. Und das war ja so, dass in England in Top of the Pops wurden zu den Stücken immer gemimed. Also es wurde einfach Playback gemacht. Und die Band wollte das Stück so nicht aufführen. Live können sie es auch nicht so aufführen. Also im Fernsehen wollten sie es nicht auch verkürzt haben. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ein Video aufgenommen. Und das ist eigentlich das erste große Video, das gemacht wurde, das dann anstelle der Liveband in die Sendung eingespielt wurde. Und das ist auch eine kleine Revolution gewesen. Und trotzdem eben ein so außergewöhnlicher Erfolg, dass also dieses Werk, also es war ja eher ein klassisches Stück, das ist auch kein Popstück so richtig gewesen. Und live ist es so, wie soll man sowas aufführen? Also in den Konzerten danach hat Queen das dann so gemacht, sie haben den ersten Teil gespielt, dann wenn dieser klassische Opernteil kommt, der mit den vielen 180 Stimmen, die übereinander gespielt werden, den haben sie vom Band eingespielt, sind von der Bühne gegangen und wenn dann der anschließende Hardrock-Teil kommt, waren sie wieder da, Licht an, knallen auf die Bühne und das ist ja dann noch wirkungsvoller. Die total schwarz, die Bühne, und auf einmal knallen sie mit Lichtern und ihren harten Gitarrentönen rein. Also dramaturgisch gut gebaut, konnten sie dann auch live aufführen.
Ich finde, ganz bemerkenswert ist natürlich diese Wucht, diese Power dieser Band, diese Kreativität. Ja. Aber dann gibt es auch immer wieder diese Teile und da gibt es ja auch diverse wunderbare Lieder, ganz zarte Balladen.
Ja.
Auch vielleicht für einige zu schwülstig, aber also keine Angst vor großen Gefühlen, möchte ich sagen. Ja.
Also wirklich große Gefühle, zum Beispiel Love of My Life. Das ist nicht einer der großen Hits, aber das ist ein Stück auf Night at the Opera, eine brillante Ballade.
Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave.
Und die anscheinend über seine Freundin Mary damals geschrieben. Und die ist also so großartig und man darf nicht verkennen, was für ein toller Pianist das war. Auch auf der Bühne später. Er war ein Balladenpianist, aber auch einer, der schnelle Phrasen spielen konnte, sehr rhythmisch, schnelle Finger hatte. Aber was auffällt ist, es gab nie einen Hang zu Jazz oder Blues, was ja Pianisten auch oft haben. Es war immer klassisch gespielt und das ist auch typisch für die Musik von Queen. Es ist fast nie Jazz, obwohl ein Album hieß von ihnen Jazz, das später 78 erschien. Es ist nicht diese Ecke, es ist nicht Blues. Es gibt einen Song, der heißt Melancholy Blues, wo mal Freddie ein bisschen wie so ein alter jazziger 30er Jahre Blues singt, so ein bisschen Varieté Blues. Aber sonst war es eher eine klassische Schiene zwischen Pop, Klassik und eben Hardrock.
Ehrlich gesagt, ich habe mir auf deiner Musikliste, die du rausgesucht hast, diesen Song auch angehört, weil ich den nicht kannte und dachte auch, naja, so ein richtig toller Blues ist das eigentlich nicht.
Nee,
wir können ja mal reinhören.
Ja, ich habe ihn nur deswegen eben auch genannt, weil er ein Versuch war.
Another party's over and I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it.
Hätte sich so ein Shellac-Sound dazu vorstellen können.
Ja, ja, aber es ist auch die Art, wie Liza Minnelli Blues singen würde. Und das ist natürlich auch wieder eine Nähe, weil also Liza und Freddie waren eigentlich auch, mochten sich gerne.
Weil wir sind befreundet gewesen. Ja.
Befreundet und sicherlich hat Freddie auch von Liza viel gelernt und übernommen. Aber das ist so die Art. Ich meine, es ist eben nicht typisch für Queen. Das ist eben das, was er eben auch mal gemacht hat. Aber es gibt so immer mal so kleine Songs dazwischen, die schillernde Persönlichkeit von Freddie eben dargestellt hat. Der eben glamourhaft in verschiedenen Zeiten auch lebte anscheinend, so von seinem Kopf her. aber auch dann wieder der harte Rocker war. Also Brian May sagte mal, wenn ihr denkt, die Hardrock-Teile sind alle von mir, das stimmt überhaupt nicht. Das ist Freddie in ganz vielen Zeiten, an ganz vielen Stellen hat er mir einfach die Phrasen vorgesungen, die Riffs, und ich musste sie danach spielen, weil er wollte das so hart. Also es ist so, dass er eben auch alles in sich hatte, und das ist ja auch das Geheimnis dieser Band, die hat diese vier Menschen und auch Freddy selbst haben so viel verschiedene Stile und Musikgenres in sich verarbeitet, dass es diese schillernde Palette, dieses Chamäleon praktisch gab, was Queen ist.
Würdest du sagen, sie hatten dann ab Mitte der 70er so eine Hochphase, wo sie sehr kreativ waren und dann eben auch diese Unterstützung hatten von der Plattenfirma?
Ja, also Hochphase eindeutig, weil die Zeit, die sie im Studio verbringen konnten, wurden immer länger, und sie schrieben einfach Klassiker, die auf einmal jetzt purzelten und sprudeln. Also A Day at the Races, das Album, das nicht so klasse ist, aber da ist Somebody to Love drauf, auch ein All-Time-Klassiker. Danach das Album von News of the World von 77, We Will Rock You, das ist eben Brian Mays Komposition, wo er einfach so einen Mitmachsong mal machen wollte, und der ist ja nun wirklich gelungen, und We Are The Champions ist auch drauf. Das sind die ersten beiden Stücke von dem Album. Da denkst du natürlich, wow, was soll denn jetzt noch kommen?
Was kommt danach noch, bitte? Ne? Ja.
Und We Are The Champions ist auch die andere Seite von Freddie, der Liebesballaden auch von Herzen oder Liebes, so richtige gefühlsvolle Songs schreiben konnte. Aber auch hier, das hat mal Roger Taylor, sein Schlagzeuger, gesagt, das ist ein Designer-Song. We Are The Champions. Er wollte einen Song schreiben, der die Gemeinschaft beschwor. Also Zusammenhalt. Wir sind zusammen und feiern irgendwas. Und es war wirklich ja fast geschrieben wie für die Champions League. Also wenn du jetzt einen beauftragst und sagst, schreib mal einen Fußball-Feiersong, dann würde der vielleicht, oh ja, We Are The Champions, ist perfekt. Wird natürlich auch immer bei jeder Sportveranstaltung, bei jedem großen Finale gesungen. Aber es klingt auch wirklich so, als hätte es Freddie mit Absicht so geplant. Also deswegen Design-Songs. Das hat er gerne gehabt. Und dann danach das Album Jazz hat Fat Bottom Girls von Brian May, der Song, wo er sagte, es geht da eigentlich nicht nur um Mädchen. Also denkt nicht, dass das heterosexuell ist, sondern das ist auch eben anders gemeint. Oder Bicycle Race, dieses großartige Lied über das Fahrradrennen. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars, you say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice, you say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman,
Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Wir sprechen heute über Queen, und das war natürlich Bicycle Race. Es ist echt sehr originell.
Ja, aber es ist auch lustig. Aber der wichtigste Song auf dem Album war eigentlich auf Jazz war Don't Stop Me Now. Ein Song, der gar nicht so ein Riesenhit war, aber der einfach das aussagte, was Freddie umtrieb. Haltet mich nicht auf. Ich mache die Dinge anders. Ich lebe mein Leben exzessiv, hedonistisch oft, auch damals schon in London, nicht nur später in München oder New York. Don't Stop Me Now ist wirklich so eine Kernmelodie, eine richtige Aussage, die er hier, ein Slogan, ein praktisch ein Machtwort, das er hier gesprochen hat. Es gab dann eine Pause. Da ging es dann darum, dass die Band kreativ sich ein bisschen entwickeln wollte. Sie hatten immer dieselben Techniken benutzt, hatten im Studio eingespielt in langen Zeiten. Und es gab einen Kontakt nach München, weil Freddie für Giorgio Moroder, der in München das Musicland-Studio aufgemacht hatte, einen Song aufgenommen hat. Und ihm gefiel das so, dass er die Band überredet hatte, dorthin zu gehen, um das nächste Album aufzunehmen, The Game, mit einem deutschen Toningenieur und Co-Produzenten, den man allgemein als Mac kennt, aber der eigentlich Reinhold Mack heißt und eine wirklich sehr, sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Dieser Mann hat der Band nämlich neue Techniken verschafft, neue Aufnahmetechniken, wenn man die Platten vergleicht, davor und The Game, das Album von 80, dann merkt man, der Sound ist viel, viel stärker, das Schlagzeug klingt besser, der Bass ist stärker, die Stimme, also neuere Aufnahmetechniken und eine neuere Technik des Reindroppens. Das heißt, bisher haben Queen immer ein Stück gespielt, wenn es nicht richtig war, wenn nach 3 Minuten auf einmal ein kleiner Fehler passierte, mussten sie es wieder nochmal aufnehmen, von Anfang an. Und das hat Mack gesagt, nee, müsst ihr nicht. Ihr spielt bis dahin, wenn der Fehler war, spielt ihr weiter und ich editiere das dann. Ich schneide das dann elektronisch rein. Denn das Problem ist ja, wenn du ein Stück 20 Mal spielst, dann spielst du es nicht besser. Am besten spielst du es eigentlich beim ersten oder zweiten Mal. Und so ist es wie immer im Leben. Aber das ist...
Ja, das hat auch mal den Sound ja dann auch entscheidend beeinflusst.
Ja.
Wir hören mal ein Stück daraus, sehr bekannt natürlich, also das Album ist voller sehr bekannter Songs, aber Another One Bites the Dust, auch ein starker Song.
Ja, und das Wichtige ist dabei, das ist ein Song vom Bassisten, wo man denkt, das ist einer der bekanntesten Queen-Songs, das ist sicher Freddie. Nee, das ist von John Deacon, einem sehr schüchternen Mann, der aber sehr poppige und in diesem Fall disco-artige Songs geschrieben hat. Auch eben ein Song, der Michael Jackson sehr beeinflusst hat. Der hat der Band übrigens gesagt, der war sehr befreundet auch mit der Band, auch mit Freddie, hat gesagt, Mann, das müsst ihr zur Single machen, das ist genau das. Und das entsprach ja auch dem Stil, den Michael Jackson geprägt hat. Let's go! He walks barely down the street. Pull way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust.
Another One Bites the Dust von Queen aus dem Jahre 1980 von dem Album The Game. Und man hört in der Tat Michael Jacksons Billie Jean.
Eindeutig. Und es gab natürlich auch eine große Diskussion. Damals waren die ersten Zeiten für Queen, wo mal ein Synthesizer benutzt wurde. Vorher war es nur Gitarren oder Piano. Und das war schon für die Band auch eine Revolution. Einige waren sehr dagegen. Drum Machine wurden, elektronische Drums wurden eingesetzt. Und das gab schon da große Diskussionen und Streits und auch um die Richtung. Und dann nahmen sie ja 2 Jahre später ein Album auf, Hot Space, das eher ein Disco-Album war. Ganz, ganz schrecklich und hat die Band beinahe auseinandergebracht, weil es gab große Diskussionen. Aber es gab auch einfach gute Popsongs drauf, auch schon auf The Game, Crazy Little Thing Called Love, ein bisschen Buddy Holly-artiger Song, den angeblich Freddie geschrieben hat, als er in der Badewanne im Bayerischen Hof lag. Man residierte natürlich im Bayerischen Hof, im besten Hotel, und da lag er im Bubble Bath und dann dachte er irgendwie, hat er wohl den Song komponiert, sagt die Sage. Aber jedenfalls haben sie nicht nur Musik gemacht in München, sondern das Nachtleben genossen, besonders Freddie, der dann auch eine Beziehung aufbaute zu einem Gastronomen, Kirchberger hieß er, glaube ich, oder Kirnberger, ich habe den Namen vergessen, aber auch zu Barbara Valentin, der Schauspielerin. Und also in der Szene waren sie zu Hause. Es gibt Bilder von einer legendären Geburtstagsparty für seinen 35. Geburtstag. Also das muss toll dahergegangen sein im Sugar Shack. Das war damals die angesagte Disco. Und wie gesagt, es tat nicht allen gut, die Entwicklung da. Und es gab natürlich viel Unruhe in der Band. Aber in den nächsten Jahren nahmen sie ihre Alben oft in München auf. Und Freddie selbst dann auch noch ein Soloalbum, das er 84 machte, was ein Flop wurde, überraschenderweise. Und die Plattenfirma, die ihn da als Solist unter Vertrag genommen hatte, hat sehr viel Geld verloren. Aber jedenfalls gab es diese Soloprojekte und die anderen Sachen, die in München produziert wurden und auch den Stil schon beeinflusst haben von Queen.
hat es eigentlich überhaupt irgendeine Rolle gespielt oder wurde das irgendwie öffentlich wahrgenommen, dass Freddie Mercury schwul ist? Wusstest du das? War das bekannt? Wurde das thematisiert? War es egal?
Ja, das war bekannt. Es war nicht so bekannt wie bei Elton John, der 76 das öffentlich gemacht hatte und nachdem in Amerika zum Beispiel überhaupt keine Konzerte mehr gegeben hat, weil die Leute einfach gesagt haben, da gehen wir doch nicht hin. Es hieß immer, Freddie sei bisexuell. Es wurde eben als bisexuell bezeichnet dann eher. Auch selbst Elton John hat mir mal noch 82 gesagt, ja, als ich bekannt gemacht habe, dass ich bisexuell bin. Also insofern, aber es war bekannt, ja. Es wurde aber nicht an die große Glocke gehängt. Auf keinen Fall. Aber Freddie war nicht nur in München, er ist auch oft in New York gewesen und hat dann gerade so in den frühen 80er Jahren das Nachtleben dort genossen und das ist ja die Zeit, wo AIDS aufkam und da hat er sich angeblich schon infiziert mit dem Virus und das waren natürlich Zeiten, wo so exzessiv geliebt wurde, wie man es sich heute anscheinend gar nicht vorstellen kann. Und da war Freddie ein Teil, ein ganz, ganz, ganz aktiver Teil.
Die Alben, die dann folgten, waren das Album The Works. Das ist vor allem bekannt, finde ich, durch Radio Gaga.
Ja.
Es gab dann Mitte der 80er Jahre wir haben schon bei unserer eigenen Sendung oder eigenen Podcast-Folge zu Live Aid darüber gesprochen, diesen legendären Auftritt von Queen im Wembley-Stadion, ja, wo sie quasi eigentlich die Performance lieferten, die mit weitem Abstand vor allen anderen war. Ein kompaktes 20-Minuten-Set, große Hits, große Geste und man sah, Freddie Mercury kann ein Stadion beherrschen, das ist unglaublich gewesen.
Und das Irre ist, dass die Band komplett unsicher war, ob sie das machen sollten, weil sie hatten nach The Works eine Tour gemacht und lange nicht gespielt und waren sich gar nicht so sicher, ob sie das machen sollten, weil sie wussten, das ist gar nicht ihr Publikum, sondern das Konzert war ja ausverkauft vorher und das waren eben Musikfans und nicht unbedingt Queen-Fans. Aber sie waren so clever, im Gegensatz zu anderen Bands, haben sie die 20 Minuten perfekt genutzt. Bob Geldof hatte gesagt, hey, macht keinen Unsinn, this is the global jukebox, das ist die weltweite Musikbox, spielt die Hits. Und andere Künstler machen es anders, die spielten dann ihren neuen Song oder spielten lange Versionen, Bono verschwand von der Bühne und 8 Minuten war er nicht zu sehen, also hat die Zeit vergeudet, während Queen in diese 20 Minuten 6 Top-Hits reingepackt haben, sie neu arrangiert haben, so dass sie dramaturgisch genau aufgebaut waren, auch eben Radio Gaga als aktuellsten Song dabei, übrigens vom Schlagzeuger geschrieben, auch das kein Freddie Mercury Song und schlugen ein wie die Bombe. Also die Verkäufe explodierten danach. Alles, was so ein bisschen schon runtergegangen war, weil auch Freddie in den 80ern dann mehr mit anderen Dingen beschäftigt war, sie nicht mehr so viele große Songs geschrieben hatte, das wurde auf einmal wieder nach oben gepusht durch diesen Auftritt, der als einer der besten Rockauftritte aller Zeiten gilt. Und fantastisch war wirklich. Und das war 85. Danach gab es das Album Kind of Magic mit auch einem weiteren Hit, Kind of Magic. Auch Roger, der Schlagzeuger, komponiert. Ne? Brian May schrieb auf dem Album Who Wants to Live Forever, auch eben auch ein Klassiker.
Wants to live forever.
Dann gab es noch eine Tour, die 86er-Tour und das war's. Dann hat Freddie gesagt, er kann es nicht mehr machen, allein körperlich. Hat er, ohne den Bandfreunden zu sagen, dass er AIDS hat, hat er wohl selbst gemerkt, dass er körperlich und nervlich diese Belastung nicht mehr ertragen könne. Und dann war der letzte Auftritt, glaube ich, im August im Nebworth vor 200.000 Zuschauern beim Festival in Nebworth. Das war das letzte Konzert von Queen mit Freddie Mercury. So früh hörte das schon auf. weil diese Konzerte waren so Mammutauftritte. Man muss sich das heute mal ansehen. Das waren körperlich und also auch logistisch organisatorische Monsterwerke.
Ja, und alles ja auch auf ihn zugeschnitten. Ja. Also er war nun wirklich eine so, also ja, wie wir schon sagten, nicht zu ersetzende Figur, aber es war wirklich auch auf seine Physis
ja, ausgelegt. Gerade bei der Tournee, da trat er am Ende dann immer mit in dieser Robe, Mantelrobe und Krone.
So ein Hermelin, ja.
Ja, dem Hermelin. Also der Kron, der königliche Auftritt. Also wirklich der Top. Und die Band, die anderen Musiker waren da auch nicht so begeistert. Ne? Also sie hatten wenigstens erreicht, dass eben alle Songschreiberrechte durch vier geteilt waren seit dem Album. Es hieß dann nicht mehr, Freddie hat ihn geschrieben, sondern Roger. In der Tat war es so, aber es wurde, sagen wir mal, gleich aufgeteilt. Aber die Rolle von Freddie als absolut Überstar der Band war auch in der Band immer mal so ein bisschen umstritten. Ne? Also der Robenauftritt, na gut, der war dann eben so mal, wie Freddie es haben wollte. Aber
ich glaube, die Fans haben sich viel weniger gewundert, weil das ja natürlich zu diesem immer drüber sein total perfekt passte eigentlich. Ne?
Also es war dann so, dass die Band noch zwei Alben aufnahm, The Miracle und dann 91 das letzte Album Innuendo, auch mit wirklich tollen großen Songs, und The Show Must Go On ist da drauf. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Das ist schon beeindruckend, was sie noch gemacht haben, obwohl Freddie dann schon sehr, sehr krank war. Und die letzten Aufnahmen fanden dann im Sommer 91 in Montreux statt, wo die Band meistens jetzt hatten ein eigenes Studio dort gebaut und aufgebaut. Da nahmen sie ihre Platten auf und da sind die letzten Aufnahmen, die später 95 veröffentlicht wurden auf Made in Heaven. Und das ist schon sehr, sehr bewegend. Also Mother Love, der Song. I long for peace before I die. Wo Freddie die letzte Strophe gar nicht mehr singen konnte. Er hat die Aufnahmen damals abgebrochen und gesagt, ich komme später wieder, aber ich kann jetzt im Moment nicht mehr. Und er kam nie wieder und Brian May musste die letzte Strophe singen. My dreams are all the company I keep. Got such a feeling as the sun goes down. Und man sollte hier aber auch nochmal sagen, am Schluss die letzte Strophe, die er nicht mehr selbst gesungen hat, da heißt es dann, ich habe solche Schmerzen, dass ich nicht schlafen kann. Also es war schon ein sehr autobiografischer Song. Und sehr, sehr bewegend auch aufgenommen. Da gibt es noch einen anderen Song drauf, Don't Fool Me, You Don't Fool Me. Der, also wo Stücke, Schnipsel von Freddie, die sie im Studio gefunden haben, hat der Tontechniker zusammengeschnitten. Darunter haben sie ein Beat gelegt und das ist ein großartiger Song geworden. Also es ist wirklich ein posthumes Album, das wirklich sehr, sehr ernst ist und auch nicht nur einfach gemacht worden ist, um Geld zu verdienen, sondern man merkt, das war ein Anlass, ein Anliegen.
Vermächtnis so?
Ein Vermächtnis, ja. Mhm. Und wichtig ist auch nochmal, dass man sagen sollte, dass Freddie erst 87, nachdem er schon jahrelang sicher das Gefühl hatte, er wäre AIDS-krank, 87 die Diagnose bekam, dass er HIV-positiv war. Und dass er es dann erst der Band gesagt hat. Und das Publikum hat es ja nicht erfahren offiziell. Erst am Tag vor seinem Tod wurde es öffentlich gemacht, obwohl es allen ja schon klar war, wenn man Bilder sah von ihm und so, was eigentlich mit ihm los war. Und
es gab einen Auftritt bei den Brit Awards, wo, wenn man sich heute die Filmaufnahmen anguckt, man natürlich einen sehr abgemagerten und blassen, einen sichtlich gealterten vor allem Freddie Mercury sieht. Auch in den letzten Videos wirkt er seltsam verwandelt, fast maskenhaft geradezu. Mhm. War das so, dass du damals ahntest, das ist vermutlich AIDS oder munkelte man darüber?
Ja, irgendwie? Ja, also eigentlich war das klar. Also das war allen klar. Man sah ja auch andere AIDS-Kranke und hatte schon Bilder aus den USA, aus New York oder auch aus Europa von AIDS-Kranken gesehen. Also das war mir echt klar. Also insofern war das dann auch keine Überraschung. Es war einfach nur traurig, ne? Besonders weil er auch so viel außergewöhnliche Sachen gemacht hat. Wir haben jetzt hier noch nicht erwähnt, das Album, das er mit Montserrat Caballé gemacht hatte, noch 88.
Ja, Barcelona.
Barcelona, ja. Eine wunderbare Zusammenarbeit mit zwei Künstlern und Montserrat, die große Operndiva, die war begeistert von Freddie und war wirklich seine Freundin und verbrachte mal eine ganze Nacht in seiner Wohnung, sodass die Pressefotografen am nächsten Morgen um 6 Uhr sagten, was, wer kommt denn da aus der Wohnung? Die große Diva. Also eine wunderbare Freundschaft und ein dauerhaftes klassisches Werk eigentlich, Barcelona. Also es ist schon traurig, dass das Leben so enden musste, aber es ist so. Und Freddy hat auch alle Medikamente und lebensverlängernden Maßnahmen abgelehnt. Er wollte dann doch auch schnell sterben und hat natürlich für einen großen Schock gesorgt in der Band, in der Öffentlichkeit. Dann gab es, das hast du schon erwähnt, dieses wunderschöne Konzert für Freddy, für die AIDS-Hilfe im Wembley-Stadion. Und danach hatten aber die anderen Mitglieder aber erstmal eine Pause gemacht, weil Brian May sagte, er konnte nicht mehr an Queen denken ohne Freddie, sondern hat dann Solo-Alben gemacht, Roger Taylor auch. Dann haben sie aber nochmal dieses posthume Album 95 veröffentlicht. Und zu dem Zeitpunkt ist der Bassist dann ausgestiegen. Er sagte, er könnte nicht mehr und hat sich komplett zurückgezogen.
Also bis heute gerade.
Die anderen wissen gar nicht, was er macht, wo er ist.
Okay.
Gut, er kann leben von seinen Tantiemen ohne Problem. Und die anderen beiden haben sich dann um das Queen-Erbe gekümmert, Roger Taylor und Brian May, und haben dann auch ein Musical in die Wege geleitet, beziehungsweise haben es unterstützt. We Will Rock You ist ja nun Ewigkeiten gelaufen, läuft, glaube ich, immer noch als Queen-Musical. Und sie haben mit Paul Rogers eine Queen-Nachfolgeband gemacht, ein Album sogar aufgenommen, das ging ein paar Jahre lang. Und dann seit 2012 mit Adam Lambert, dem amerikanischen Sänger, der bis heute praktisch treten sie auf als Queen, und der singt die Klassiker wohl anscheinend großartig und sieht auch auf der Bühne nicht so weit weg aus von Freddie. Und dann gab es ja 10 Jahre lang die Vorbereitung für den Film. Das ist das Erbe von Queen, wurde eben auch gut verwaltet, sehr, sehr effektiv verwaltet. Mhm. Hat also eine Menge Geld gebracht. Der Film zum Beispiel hat 900 Millionen eingebracht, 4 Oscars gewonnen.
Der Effekt ist ja komischerweise durch diese ganzen Aktivitäten, dass Queen eine Band ist, die heute sehr jungen Leuten, also heute wieder Teenagern, merkst du, das ist mein Lieblingsthema mit den Teenagern. Ja. Nein, das ist einer jungen Generation oder vielen jüngeren Menschen, die die aktive Zeit gar nicht so miterlebt haben, eine total präsente Band ist. Ja. Das spricht natürlich auch für eine klassische Band, eine tolle Songs. Queen ist heute immer noch eine Nummer. Das ist erstaunlich.
Ja, das ist auch sehr clever gemacht. Also sie haben einerseits in Werbespots, sehr prominenten Werbespots, Queen-Musik untergebracht, beziehungsweise sie wurden gefragt und sie haben dann gesagt, okay, machen wir. Dann natürlich Spotify, also die Streaming-Dienste, die möglich machen, dass also alle immer alles hören können, und dann eben auch diese Aktivitäten, Musical, Film, Queen ist immer noch präsent und diese Songs sind eben schon zeitlose Klassiker, das muss man sagen. Also, und die Bandbreite ist auch groß zwischen leichtgewichtigeren Pop-Songs, Disco-Songs, Dance-Songs und Hardrock-Songs. Also Queen ja auch wirklich eine sehr, sehr heftige Hardrock-Gruppe gewesen. Gleichzeitig aber dann wieder mit auflockernden Stimmeinlagen durch die Chöre. Also das macht Queen auch so spannend. Weil es ist nicht langweilig, es ist nicht so eindimensional wie andere Bands.
Das war Urban Pop für heute. Heute war unser Thema Queen und natürlich, wie kann es anders sein, auch Freddie Mercury. Tolle Musik, und die hat Peter zusammengestellt, handgepflückt sozusagen in der Musikliste, die in den Shownotes zu finden ist. Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun unter urbanpop@ndr.de. Vielen Dank für eure Erinnerungen, die ihr uns geschickt habt. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ich schlage vor, wenn du einverstanden bist, You Take My Breath Away. Einer meiner Lieblingssongs.
Echt?
Ja, ich bin da ein bisschen zart beseitigt, was das angeht.
Ich guck mal nach, wer den geschrieben hat.
Wen hat er denn geschrieben?
Freddy. Danke, Oke.
Danke,
und
Peter.
Bis zum nächsten Mal.
Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Look into my eyes and you see. Captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. Take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry.
breath that you take, any sound that you make is a whisper in my ear. I could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismissed me from your love. You take my breath away. So please don't go. Breath away. I found you, I love you.